ARD. Hallo, hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Ich bin Tarek Yusbashi, die Redaktion hat Michael Kück. Rettungskräfte im ukrainischen Poltawa suchen nach dem Großangriff weiter nach Überlebenden. Russland überzieht die Ukraine weiter mit Raketenangriffen und die USA gehen gegen die Führungsriege der Hamas nun auch juristisch vor. Das sind einige unserer Themen heute am Mittwoch, den 4. September um 8 Uhr. Nach einem der schwersten Angriffe Russlands auf die Ukraine seit dem Beginn des Krieges vor gut 2,5 Jahren herrscht im Land Entsetzen. Nach dem Raketenangriff auf die zentralukrainische Stadt Poltawa ist die Zahl der Todesopfer weiter gestiegen, laut Präsident Zelensky auf inzwischen 51. Mehr als 270 Menschen wurden verletzt. Rettungskräfte suchen nach Überlebenden unter den Trümmern. Unter den Opfern sind vor allem Soldaten. Zu den getroffenen Gebäuden gehörte ein militärisches Ausbildungszentrum. Zelensky wiederholte in diesem Zusammenhang die Forderung, sein Land brauche die Erlaubnis, mit weitreichenden Raketen auch militärische Ziele weit im russischen Hinterland anzugreifen. Die US-Regierung hat nach dem Angriff in Poltawa zumindest angekündigt, weitere Luftabwehrsysteme nach Kiew zu liefern. US-Präsident Biden nannte die Attacke von Poltawa einen abscheulichen Angriff. Die russischen Luftangriffe gingen auch in der Nacht weiter. Nach Angaben des Militärs gab es 2 Wellen von Attacken in nur wenigen Stunden auf die Hauptstadt Kiew. Augenzeugen berichten von mehreren Explosionen am Stadtrand. Auch Lviv in der Nähe der Westgrenze zu Polen wurde angegriffen. Dabei kamen mindestens 2 Menschen ums Leben, 19 wurden verletzt, wie es heute früh hieß. Unterdessen stehen die ukrainischen Streitkräfte nach eigenen Angaben vor allem an der Ostfront weiter stark unter Druck. Nach Militärangaben gab es dort fast 200 Gefechte. Zuletzt wurden starke Geländegewinne Russlands und ein schnelleres Vorrücken der Armee in der Ukraine gemeldet. Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben beider Kriegsparteien nicht. Die Ukraine baut die Regierung um. Das hatte Präsident Zelensky schon im Juli angekündigt. Mehrere Minister haben jetzt ihren Rücktritt eingereicht, unter ihnen derjenige, der für die Rüstungsindustrie zuständig ist, und der Justizminister. Auch dem Chef des ukrainischen Stromnetzbetreibers Ukrenergo ist schon gekündigt worden. Ihm wird angelastet, das Netz nicht ausreichend gegen russische Drohnen- und Raketenangriffe geschützt zu haben. In der Ukraine kommt es seit Anfang der vergangenen Woche wieder zu stundenlangen Stromausfällen. Der ukrainische Verteidigungsminister Umerow kommt heute zu seinem Antrittsbesuch nach Berlin und trifft dort seinen Amtskollegen Pistorius. Auf dem Programm stehen ein Empfang mit militärischen Ehren im Bendlerblock, eine Kranzniederlegung am Ehrenmal der Bundeswehr sowie ein Gespräch der beiden Minister über die Lage in der Ukraine. Thema dürfte dabei auch die finanzielle Unterstützung Deutschlands sein. Wegen der angespannten Lage sind im Bundeshaushalt für das kommende Jahr nur noch 4 Milliarden Euro an Militärhilfen für Kiew veranschlagt und damit nur noch rund halb so viel wie im Moment. Dies sorgte vor allem bei der ukrainischen Regierung für Unruhe. Der Krieg in der Ukraine, er trifft nicht nur die Menschen, sondern hat auch Folgen für die Natur. Im vergangenen Sommer wurde der Kachowka-Staudamm im Südosten des Landes zerstört. Die Ukraine beschuldigt Russland, den Damm gesprengt zu haben. Ganze Landstriche wurden damals von den Wassermassen überflutet. Dort, wo der Stausee war, blieben nichts als Schlamm und tote Fische übrig. Doch jetzt, ein gutes Jahr später, holt sich die Natur das Gebiet wieder zurück. Gleichzeitig kämpfen die Anwohner weiterhin mit den Auswirkungen der Umweltkatastrophe, berichtet Nils Bula aus Saporischschja.
Vadim Manjuk kämpft sich durch dichtes Gestrüpp aus Schilfgräsern und jungen Bäumen. Der Ökologe kommt regelmäßig in das Gebiet in der Nähe der Stadt Saporischschja, macht Fotos von Pflanzen und Tieren.
In diesem Auwald leben Wildschweine, Hasen, Füchse und Fasane. Das Gebiet ist einzigartig in seiner Größe und Unberührtheit. Wenn man es zum Naturschutzgebiet machen würde, wäre es das größte Reservat der Ukraine.
Wo sich jetzt Weiden, Pappeln und unzählige andere Pflanzen im Wind wiegen, war vor mehr als einem Jahr noch alles voller Wasser. Hier war der Kachowka-Stausee. Am 6. Juni 2023 wurde der Staudamm zerstört. Die Ukraine macht Russland dafür verantwortlich. Die Wassermassen aus dem See flossen ab wie aus einer gigantischen Badewanne, bei der der Stöpsel gezogen wurde. Der Fluss Dnipro, der hier einst angestaut war, kehrte in sein ursprüngliches Bett zurück. Nur noch Muscheln und Schneckenhäuser auf dem Boden erinnern heute daran, dass hier einmal ein Stausee war. Nun ist der Auwald, der vor dem Staudamm bereits da war, zurückgekehrt, zur Freude von Umweltschützern und Wissenschaftlern. Doch die Anwohner in den benachbarten Orten können dem grünen Wunder nur wenig abgewinnen. Im Ort Malo-Katerinivka wünschen sich die Menschen den Stausee zurück. Seit der Zerstörung des Damms kommt bei vielen deutlich weniger Wasser aus der Leitung, an heißen Tagen wie heute auch manchmal gar kein Wasser. Deshalb beliefert täglich ein Tanklaster die Gemeinde mit Trinkwasser. Einwohnerinnen wie Olena Frolova stehen vor ihrem Haus und lassen sich Eimer und Kanister füllen.
Ich bin so glücklich, denn ohne Wasser kann man einfach nicht leben. Ich habe eine Tochter, sie ist 12 Jahre alt. Ich muss Wäsche waschen und kochen. Dann habe ich noch 2 Hunde.
In der benachbarten Gemeinde Kuschuhum versuchen Bauarbeiter, neue Wasserreserven anzuzapfen. Am Ufer eines Flusses graben sie mit einem Bagger in der Erde. Die Rohre, die zu einer Pumpstation führen, werden tiefer gelegt. Doch Bürgermeister Volodymyr Sosunowski glaubt nicht, dass damit das Problem langfristig gelöst wird. Schon jetzt gehe auch bei diesem Fluss das Wasser zurück. Sosunowski will, dass der Kachowka-Staudamm wieder aufgebaut wird. Ohne ihn, so glaubt er, kann die Wasserversorgung in der Region nicht funktionieren.
Die Menschen, die ihre Gärten nicht mehr ausreichend bewässern können, werden sonst einfach wegziehen. Früher kamen so viele Menschen hierher. Sie haben sich hier ihre Wochenendhäuser gebaut. Das war ein Naherholungsgebiet für die Einwohner der Stadt Saporischschja. Ohne Wasser verlieren wir an touristischer Attraktivität und unsere ökologische, wirtschaftliche und finanzielle Grundlage.
Ein neuer alter Kachowka-Stausee. Dort, wo die Natur jetzt wieder Einzug gehalten hat, scheint das aber kaum möglich. Der Ökologe Vadim Manjuk lehnt einen Wiederaufbau des Staudamms strikt ab. Die Fluten würden den einzigartigen Wald und seine Bewohner vernichten, meint Manjuk.
Stellen Sie sich die Milliarden von jungen Bäumen vor, zusammen mit den Insekten, die sich dort niedergelassen haben, und den anderen Tieren. Diese gesamte Vielfalt würde erneut zerstört werden. Es wäre die größte Absurdität, die man sich vorstellen kann.
Anstelle eines großen Stausees schlagen er und andere Wissenschaftler kleinere, isoliertere Wasserreservoire vor. Doch mit dieser Meinung scheinen die Ökologen und Umweltschützer bisher allein zu sein. Die ukrainische Regierung und der Betreiber des Wasserkraftwerks Ukrhydroenergo wollen den Kachowka-Staudamm wieder aufbauen.
Und damit werfen wir noch einen Blick auf den Krieg im Nahen Osten. Die US-Regierung geht im Zusammenhang mit dem Massaker im vergangenen Oktober nun juristisch gegen die Führungsriege der Hamas vor, unter anderem gegen deren Chef Sinwar, berichtet unsere Washington-Korrespondentin Claudia Sache.
Den ranghohen Hamas-Führern werden unter anderem Terrorismus, Verschwörung zum Mord und die Umgehung von Sanktionen vorgeworfen. Das US-Justizministerium hatte die Anklage monatelang geheim gehalten, um Zeit zu gewinnen. Die Hamas-Terroristen hätten Zivilisten ermordet, die zu fliehen versucht oder in Luftschutzbunkern Zuflucht gesucht hätten, sagte US-Justizminister Garland in einer Videobotschaft. Sie hätten ganze Familien, Alte und Kinder ermordet und sexuelle Gewalt gegen Frauen als Waffe eingesetzt, fügte Garland hinzu. Bei dem Terrorangriff auf Israel am 7. Oktober waren etwa 1200 Menschen getötet worden, darunter 40 Amerikaner. Nach US-Recht kann das Justizministerium ausländische Staatsangehörige wegen der Tötung von US-Bürgern anklagen. Der Chef der Hamas, Yahya Sinwar, steht ganz oben auf der Fahndungsliste der Behörden. Er gilt als Drahtzieher des Terrorangriffs vom 7. Oktober. Sein Aufenthaltsort ist unbekannt. Es wird vermutet, dass er die letzten 10 Monate im Tunnelsystem unter dem Gazastreifen verbracht hat. Es ist der erste Versuch der US-Regierung, die Verantwortlichen des Angriffs auf Israel zur Rechenschaft zu ziehen.
In Israel haben auch gestern Abend viele tausend Menschen für ein Abkommen über eine Waffenruhe in Gaza demonstriert. Die Beteiligten hoffen so, die wohl noch mehr als 100 israelischen Geiseln lebend aus den Händen der Hamas befreien zu können. Vor allem Regierungschef Netanyahu steht für seinen harten politischen Kurs im Zentrum der Kritik, auch im eigenen Kabinett. Die USA haben nach eigenen Angaben dagegen weiter Hoffnung auf einen Deal zwischen Israel und der Hamas und forderten Netanyahu einmal mehr auf, in den Verhandlungen kompromissbereiter zu sein. Die Ermordung von 6 israelischen Geiseln am Wochenende und die Gesamtlage im Nahen Osten sind heute auch Thema im UN-Sicherheitsrat in New York. Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine, mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion, jeden Tag, morgens und nachmittags aktuell als Podcast.